das ist einfach der lebende Beweis dafür, dass man Unternehmen eben nicht profitgetrieben machen muss, sondern dass es anders geht. In einer idealen Welt muss man die formale Weisungsbefugnis nie benutzen.
Das, was ich bei dir spannend finde, ist, du hast sehr klare Werte und eine klare Haltung.
Und das hat zum Teil so lustige Beiklänge, wie zum Beispiel, dass wir keine Mengenrabatte geben für große HändlerInnen, sondern Anti-Mengenrabatte für kleine HändlerInnen.
Aber euer Auftrag als Universität ist ja schon anders.
Als ich angefangen habe, da war das so, dass wir auf dem Campus auch sehr viel Wut hatten, einfach weil die Studierenden mehr konkrete Aktivitäten verlangt haben, dass die Uni tun soll, um nachhaltiger zu werden. Aber es gibt die Freiheit der Forschung und Lehre und die wiegt schwerer als der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeitsinhalten. Man kann das anbieten, aber die Professoren entscheiden das.
Die ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
Hallo und herzlich willkommen bei Die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann.
Herzlich willkommen zur Podcast-Folge in unserem Special Doppelte Verantwortung. Mein Name ist Mike Ahrensmann und ich bin Organisationsberater bei der OSB. In dieser Special-Reihe befassen wir uns mit der Frage, wie gehen Organisationen und Führungskräfte mit dem Spannungsfeld um, sowohl für den Erfolg der eigenen Organisation verantwortlich zu sein, als auch für die Welt und die großen Krisen des Planeten. Bei Wirtschaftsunternehmen ist dies dann in der Regel das Spannungsfeld zwischen Profit und Planet. Und mein Gast heute ist Uwe Lübbermann. Hallo Uwe.
Einen wunderschönen.
Und du bist von der Universität Hamburg und insofern ist euer Auftrag Wissenschaft, Lehre und Transfer. Und wir schauen, welche Spannungsfelder sich daraus ergeben. Es gibt zwei Stationen deiner Biografie, die uns miteinander verbinden und sozusagen Hintergrund sind, warum wir dich hier eingeladen haben. Das eine ist, du warst Fan von Afri-Cola und die haben ihre Rezeptur geändert. Und daraufhin hast du eine Cola-Firma gegründet, Premium Cola, und bist in die Getränkeproduktion eingegangen als selbstorganisiertes Unternehmen. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, du bist seit 2023 im Nachhaltigkeitsmanagement der Universität Hamburg bei Laura-Marie Edinger-Schoons im Bereich und bist dort Community Manager.
Alles richtig.
Was muss man noch wissen vielleicht, bevor wir ins Gespräch gehen?
Och, ich würde direkt ins Gespräch gehen. Das Thema doppelte Verantwortung ist eins, was bei der Cola-Firma von Anfang an eine wesentliche Rolle gespielt hat. Mhm. Wir haben uns nämlich schon sehr früh entschieden, eben keinen Profit erzielen zu wollen, sondern nur eine schwarze Null. Und stattdessen den Fokus darauf gelegt, ein Beispiel zu sein, wie Unternehmen komplett radikal gegen das BWL-Buch aufgezogen werden können.
Ja.
Und das hat zum Teil so lustige Beiklänge, wie zum Beispiel, dass wir keine Mengenrabatte geben für große HändlerInnen, sondern Anti-Mengenrabatte für kleine HändlerInnen. Aber insbesondere bei der Frage nach der Demokratie des Unternehmens, wo alle Beteiligten gleichberechtigt mitbestimmen dürfen bis heute, fast 24 Jahre mache ich das jetzt schon, das ist einfach der lebende Beweis dafür, dass man Unternehmen eben nicht profitgetrieben machen muss, sondern dass es anders geht. Und wegen diesem lebenden Beweis wurde ich öfter zu euch eingeladen, aber auch zu Vorträgen an diversen Universitäten. Und so habe ich eben auch Laura kennengelernt, die mich dann an die Uni Hamburg gerufen hat, um dort beim Wandel zur Nachhaltigkeit mitzuhelfen.
Das, was ich bei dir spannend finde, ist, du hast sehr klare Werte und eine klare Haltung. Und die ist irgendwie ja auch Wurzel von deinem anderen vorgehenden Organisation. Vielleicht magst du da noch was zu erzählen. Was sind für dich wichtige Grundsätze und wie bist du auch dahin gekommen?
Also ich habe eigentlich nur einen einzigen Fixpunkt, um den ich alles andere drehe. Das ist die gleiche Menschenwürde für alle Menschen, ohne Wenn und Aber. egal wo jemand herkommt, wie jemand aussieht, welche Funktion jemand in einem Unternehmen hat oder eben nicht ein Unternehmen hat, ein Mensch ist ein Mensch und wir müssen dahin kommen, dass wir alle Menschen so behandeln, dass am Ende die gleiche Menschenwürde für alle rauskommt. Und wie genau das passieren kann, das ist in jedem Kontext natürlich anders und auch mit jedem Menschen anders, aber das muss das Ziel sein. Und das heißt dann für mich, wenn ich ein Unternehmensgründer bin, dass ich daraus nicht das Recht ableite, über andere Menschen bestimmen zu wollen oder mir selbst Gewinne einstecken zu wollen aus den Ergebnissen der gemeinsamen Arbeit, sondern dass das beides vergemeinschaftet werden muss. Und das heißt für mich in einem doch hierarchischen System wie der Uni Hamburg, dass ich auch da natürlich versuche, diese Hierarchien so selten wie möglich zu benutzen. Und zwar in die eine Richtung, also für die Menschen, für die ich zuständig bin, aber auch in die andere Richtung, dass ich auch quasi in Richtung Präsidium meine offene Meinung sage und da auch Dinge verändere und anschubse, die vorher vielleicht nicht so waren. Und ich verstehe meinen Job dort so, dass das auch Teil meines Auftrags ist.
Wie erlebst du oder welche Spannungen erlebst du im Feld doppelte Verantwortung bei euch? Bei Wirtschaftsorganisationen ist dieser Spagat zwischen Profit und Planet immer klarer vorstellbar, aber euer Auftrag als Universität ist ja schon anders. Also welche Spannungsfelder begegnen dir da?
Also wir haben natürlich als Universität den großen Hauptauftrag Forschung, den zweiten Hauptauftrag Lehre und der dritte ist auch schon Transfer. Und da sieht man, dass die Universität natürlich kein abgegrenzter Bereich ist, sondern dass wir auf die Gesellschaft uns auswirken. Also auf die Inhalte, die wir lehren, die spielen eine große Rolle. Da verlassen jedes Jahr ein paar tausend Studierende die Uni Hamburg mit bestimmten Dingen im Kopf, die sie vorher nicht hatten. Dann spielt natürlich die Forschung eine Rolle. Wir haben einen großen, starken Bereich in der Klimaforschung schon viele Jahre und auf unsere Forschung wird geschaut und das beeinflusst die Weltpolitik. Und wir haben natürlich auch einen direkten Einfluss in unserem Stadtteil, in dem wir sind. Also wir sind über die mehrere Standorte verstreut, aber der Hauptcampus ist im Grindelviertel. Und wir haben natürlich auch einen Einfluss auf andere Universitäten und auf die gesamte Gesellschaft. Mhm. Wir sehen das sehr gut daran, dass unser Nachhaltigkeitsbüro sehr stark beachtet wird. Also uns kontaktieren regelmäßig andere Universitäten und fragen uns, hey, wie habt ihr das gemacht und wie können wir denn dies machen, wo können wir denn kooperieren und so weiter. Und das sind nicht nur deutsche Universitäten, sondern auch international. Da ist Laura auch sehr stark in der Vernetzung. Und da wird einfach sehr stark auf uns geschaut, weshalb wir natürlich da eine starke Verantwortung haben und die auch wahrnehmen wollen.
Das hatte ich unterschlagen, ne? Also ich weiß nicht, für all die Menschen, die nicht so vertraut sind mit der Hochschullandschaft Deutschlands. Also ihr als Uni Hamburg habt über 40.000 Studierende, 15.000 Mitarbeitende, circa 700 ProfessorInnen und seid seit 2019 Exzellenzuniversität und taucht auch in nationalen und internationalen Rankings bester Hochschulen immer wieder regelmäßig auf. Also das ist natürlich ein Riesentanker.
Ja, und das ist das für mich Spannende, dass jemand wie ich, den ja Laura gut kannte und auch das Präsidium dann kennengelernt hat, in so einen Tanker berufen wurde und das auch relativ weit oben. Es gibt nämlich über mir nur noch Laura als Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit, nennt sich Chief Sustainability Officer und darüber gibt es noch den Präsidenten Hauke. Und das war's. Und ihr hört schon daran, dass ich die Vornamen sage, dass da auch kulturell was passiert ist. Mhm. Wir dürfen uns duzen schrittweise. Nicht alle Mitarbeitenden wollen das sofort, aber das ist ein Zeichen von mehreren Entwicklungsschritten, die diese Uni macht und die auch gemacht werden sollen. Also das ist jetzt kein Feigenblatt oder so, sonst wäre ich da auch gar nicht geblieben, offen gesagt. Im Grunde sind das nämlich zwei große und eine auch große Transformationen, die wir da machen.
Ja.
Also die offiziellen Transformationen, da gibt es einmal die eine zur Universität der Nachhaltigkeit, was man auch daran sieht, dass es eine eigene Vizepräsidentschaft gibt. Höher kann man das Thema nicht aufhängen. Und auch Personen darunter, die dann halt an dem Thema arbeiten. Aber eigentlich soll die ganze Universität sich wandeln und die Nachhaltigkeit in allen Handlungsfeldern der Universität Einzug halten. Das ist eine nicht gerade kleine Transformation, sagen wir mal so. Dann gibt es eine zweite, die ist zur Digitalisierung. Das ist natürlich auch für eine staatliche Universität eine große Sache, die wirklich alle Bereiche der Uni betrifft. Und beide sind so große Herausforderungen, dass wir dafür eine handlungsfähige Organisation brauchen und handlungsfähige Mitarbeitende brauchen. Und die kriegen wir nach meinem Verständnis umso mehr, je mehr Freiräume wir denen lassen, was die Punkte Arbeitsorte und Arbeitszeiten und Arbeitssumme angeht, im Rahmen des gesetzlich Erlaubten natürlich. Und auch je mehr Freiräume wir ihnen lassen, wer eigentlich welche Aufgaben machen soll und darf. Und ein sicheres Umfeld herstellen, in dem klar ist, persönliche Schwächen sind in Ordnung, die haben wir alle. Fehler sind in Ordnung, die machen wir alle. du darfst bitte gern deine ehrliche Meinung sagen, nur dann kommen wir gemeinsam weiter. Und dadurch ein Arbeitsklima herstellen, in dem die Organisation durch die Summe an handlungsfähigeren Mitarbeitenden in der Summe auch handlungsfähiger wird. Mhm. Und das brauchen wir. Wir haben uns nämlich zum Beispiel ein Treibhausgas-Neutralitätsziel gesetzt in den Scopes 1 und 2 des Greenhouse-Gas-Protokoll. Das wollen wir 2030 erreichen. Das ist übermorgen für einen Betrieb dieser Größenordnung. Und wenn wir das schaffen wollen, müssen sehr viele Menschen sehr viel Dinge bewegen. Und das geht nur, wenn man da mit einer anderen Arbeitskultur rangeht, behaupte ich jetzt.
Ja, da sind direkt schon zwei Themenfelder drin, die ich gerne vertiefen möchte. Ich fange mal an bei dem Thema der Steuerung. Also genau, du hast beschrieben, dass diese beiden Twin-Transformation-Rollen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, auch Rollen jetzt im Präsidium sind. Wie klappt das? Also ist das eine Augenhöhe? Finden die Akzeptanz? Oder gibt es da auch manchmal einen Trumpf der Restorganisation gegenüber diesen Transformationsthemen? Also wie erlebst du das?
Also für mich sind ja solche streng hierarchischen Arbeitsumfelder eher ungewohnt. Mhm. Deswegen gucke ich da auch natürlich leicht anders drauf. Und meine Wahrnehmung ist, dass das eigentlich zwei Seiten hat. Also zum einen ist die Organisation doch noch sehr hierarchisch geprägt, auch formal. Und das steht manchmal im Weg, wenn man jemand erreichen will aus einer Abteilung zum Beispiel und dann soll man das nicht direkt machen, sondern man soll dann quasi nach oben, einmal rüber und wieder runtergehen. So, das kommt schon mal vor. Aber ich erlebe es auch zugleich als Vorteil, weil es eine gewisse Klarheit auch bedeutet und auch eine gewisse Umsetzungsstärke bedeuten kann. Wenn wir als Präsidiumsabteilung sitzen im Mittelweg, das ist das Präsidiumsgebäude, irgendwo anrufen, dann sieht man das an der Telefonnummer und dann wird abgenommen und dann wird auch geantwortet. Mhm. Und wenn wir irgendwas wollen in einer anderen Abteilung, dann ist die Chance auch deutlich höher, dass das funktioniert, als wenn das aus einer anderen Ecke kommt. Also ich erlebe das als Hindernis manchmal, aber auch als Umsetzungskraft.
Und die Diskussion innerhalb des Präsidiums, also wie gut gelingt es da, diese doppelte Verantwortung auch aufzulösen oder dafür gute Lösungen zu finden? Ich weiß beispielsweise, du hast mir das mal erzählt, es gab bei euch mal eine Diskussion, bis wann ihr diese Klimaneutralität erreichen wollt. Und da war die Frage, genau, 2030, 2040, wenn ich das recht erinnert habe. Und das war ja, glaube ich, eine spannungsvolle Diskussion. Da könnte man wahrscheinlich auch sagen, lass mal 2040 machen, dann können wir noch gechillt erstmal weitermachen. Aber ihr habt euch anders entschieden. Vielleicht magst du da was zu erzählen.
Ja, also da ist meine Wahrnehmung, dass das Präsidium, das besteht ja aus 7 Personen, dass das sehr offen ist für Anregungen und Vorschläge von anderen Beteiligten. Und ganz konkret in dem Fall gab es durchaus Stimmen, die gesagt haben, lass uns doch mal ein späteres Ziel setzen, dann haben wir das auch realistischer, dass wir das wirklich erreichen. Mhm. Und das kann ich nachvollziehen, das ist jetzt keine unlogische Position, das ist ja doch ein sehr wirkungsreiches Ziel, wenn man das erreichen will.
Ja.
Und die andere Position war eben, wenn wir jetzt uns ein leicht zu sportliches Ziel setzen, was wir vielleicht nicht ganz schaffen, dann schaffen wir vielleicht 2031 oder so, dann haben wir immer noch viel mehr und schnellere Entwicklung in der Organisation, als wenn wir uns ein zu entspanntes Ziel setzen. Mhm. Also lass uns mal lieber das leicht zu sportliche nehmen, damit wir schneller vorankommen letztlich. Und das hat dann auch überzeugt und wurde dann auch so beschlossen. Und das habe ich als sehr positiv wahrgenommen.
Ich habe eine Frage nochmal zu diesem Spannungsfeld. Also man könnte ja die Hypothese haben, dass es für eine Universität, für eine Hochschule vielleicht weniger spannungsvoll sich anfühlt als für ein Wirtschaftsunternehmen, wieder dieses überspitzte Profit versus Planet im Hinterkopf habend, weil euer Auftrag auch schon mehr mit Gesellschaft verknüpft ist. Also ich weiß, ihr orientiert euch ja auch an den Sustainability Development Goals der UN. So, und da gibt es ja auch höhere Bildung oder Bildung als Ziel. Das ist ja eh verknüpft sozusagen mit euren Zielen. Also würdest du sagen, dass diese Spannung vielleicht für eine Hochschule auch viel weniger merkbar ist oder ist sie anders?
Ich würde sagen, sie ist anders. Wir haben uns vorbereitet auf den kommenden EU-Berichtsrahmen, den große Organisationen einhalten werden müssen. Wir wollen das früher einhalten, als wir müssen und haben deswegen schon mal eine sogenannte Wesentlichkeitsanalyse gemacht. Mhm. Also welche Bereiche unseres Handels sind für unsere Bilanzierung wesentlich und müssen dann auch durch WirtschaftsprüferInnen geprüft, berichtet werden. Also das ist keine Kleinigkeit. Und das haben wir in einem partizipativen Prozess gemacht mit sehr vielen Mitgliedern der gesamten Universität. Und das ist sowieso etwas, was mir an der Uni Hamburg sehr gut gefällt. Das ist ein sehr partizipatives Modell, sehr demokratisch, sehr mitbestimmungsorientiert. Mhm. Und es wird nicht eben von oben alles bestimmt, sondern es wird sehr viel auch gemeinsam entwickelt. Und in dieser Wesentlichkeitsanalyse kam zum Beispiel raus, dass wir ja praktisch keine Produktion von Gütern haben als Universität, sodass dieser Bereich nicht so wesentlich ist. Und dass wir natürlich mit dem Geld, was wir bekommen aus verschiedenen Quellen, wirtschaften müssen, aber dass wir damit keinen Profit erwirtschaften müssen. Deswegen ist das zum Beispiel auch kein wichtiger Faktor. Dafür haben wir aber andere Faktoren. Zum Beispiel als produzierendes Unternehmen haben wir ja nicht so eine Bildungsreichweite wie als Universität bei so vielen Personen. Und wir haben auch nicht die weltweite Beachtung, die jetzt die Uni Hamburg hat. Das heißt, da sind andere Dinge natürlich wichtiger, die wir entsprechend auch adressieren müssen. Und in der Summe haben wir zum Teil auch ganz andere Herausforderungen. Wir haben zum Beispiel das große Problem, dass uns die Gebäude, die wir benutzen, nicht gehören. Das ist so der Elefant im Raum, den ich schon von Anfang an gesehen habe und auch so benannt habe. Wir müssen die Gebäude bewegen. Da sind die Energieverbräuche. Und da sind wir aber sehr stark eingeschränkt, weil die Gebäude zwei städtischen Immobiliengesellschaften gehören und von einer Behörde noch mitverwaltet werden, die uns auch mitverwaltet. Und da haben wir einfach wenig Möglichkeiten. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du Mieter bist in einem Haus und willst irgendwas ändern und du hast drei Hausverwaltungen, die sich erstmal einigen müssen. Mhm. So, und mein Punkt war, ich bin Unternehmer, lass uns die Gebäude kaufen. Das geht natürlich nicht so einfach. Aber was ich illustrieren will, ist, wir haben auch an manchen Stellen Einschränkungen, die andere Organisationen vielleicht nicht so haben.
Und welche Lösung oder welchen Umgang habt ihr damit gefunden?
Also das ist der Bereich, wo ich als Unternehmer sage, da müssen wir schneller handlungsfähig werden. Mhm. Wobei ich aber auch sehe, es gibt einfach rechtliche Grundlagen, die gegeben sein müssen. Und wenn die nicht gegeben sind, dann muss man die erst zum Teil herstellen. Also Stichwort Photovoltaik auf allen Dächern zum Beispiel. Mhm. Da gibt es im Moment noch gar keine rechtliche Lösung für. Und bis wir da eine bauen konnten mit den zuständigen Beteiligten, hat das 2 Jahre gedauert. Ja? Also das ist dann schon so ein Punkt, wo ich ungeduldig werde. Okay. Aber es sind einfach die Gegebenheiten, die wir da berücksichtigen müssen. Und da gibt es jetzt auch einen Durchbruch. Darf ich noch nicht öffentlich sagen, aber da ist was sozusagen, was dann realisiert werden kann.
Okay.
Und wir haben natürlich parallel Mitarbeitende und Studierende, die über den Campus laufen und sagen, was ist denn hier los? Uni der Nachhaltigkeit und ich sehe keine Photovoltaik auf den Dächern. Das kann ja wohl nicht sein.
Ja.
Also zu Recht auch wird da Druck ausgeübt. Und den dann in ein friedliches Miteinander zu gießen, das ist eine meiner Hauptaufgaben als Community Manager. Letztlich Frieden schaffen und halten. Und das ist in so einer Konstellation nicht so einfach. Aber es ist auch nötig, sonst hat man viel Energie im Gegeneinander verbrannt und kann die Energie nicht in einen Fortschritt stecken oder nach Vorankommen stecken.
Okay. Aber das heißt, da landen wir dann ja direkt wieder beim Dialog und beim Austausch. Du sagst, uns gehören die Gebäude nicht, wir können nicht direkt darüber entscheiden. Also müssen wir einen längeren Weg gehen und der heißt Dialog, Verständigung, Einigung. Und das ist euch jetzt nach 2 Jahren auch gelungen, habe ich verstanden.
Das ist so, wobei auch wenn mir die Gebäude gehören, ist natürlich trotzdem der richtige Weg Dialog und Verständigung, bevor ich irgendwas ändere. Ah. Es dauert nur länger, wenn die Gebäude mir nicht gehören.
Ja, guter Punkt. Genau, das war das andere, was du ja vorhin angesprochen hattest, was mich natürlich auch neugierig gemacht hat. Ich habe es ein bisschen verstanden, als um nachhaltig zu agieren und auch mit dieser doppelten Verantwortung gut umzugehen, brauchst du auch ein bisschen einen anderen Umgang, anderes Mindset, ein anderes Miteinander. Wie hängt das für dich zusammen?
Also der Weg ist eigentlich aus meiner Sicht total simpel, also sag ich jetzt. Hierarchien können wertvolle Funktionen haben, habe ich ja von ein bisschen schon beschrieben. Ja. Hierarchien können auch entlasten. Ich weiß zum Beispiel, dass diese ganze rechtliche Thematik mit der Stadt und den Gesellschaften, das ist nicht mein Thema, das gebe ich sozusagen nach oben ab, ja. Das entlastet mich. Auf der anderen Seite gibt es Themen, die will ich auch gar nicht abgeben. Aber der Schlüssel ist eigentlich aus meiner Sicht total simpel. Also Hierarchien zu haben, ist nicht so schlecht. Aber je seltener man sie benutzt, desto besser. In einer idealen Welt muss man die formale Weisungsbefugnis nie benutzen. Das klappt natürlich nicht. Es ist immer mal, dass irgendwas vielleicht doch schief läuft oder so. Also ein Beispiel, ich bin für so ein kleines Holz-Tiny-House mitten auf dem Campus verantwortlich als offene Ansprechstelle. Mhm. Da haben natürlich alle Mitarbeitenden, alle ehemaligen und alle Freundinnen und so weiter haben da Zugang zu. Und manchmal ist die Tür halt abends nicht abgeschlossen gewesen. Dann musste ich halt doch mal auf den Tisch hauen und sagen, Freunde, es geht so nicht. Ne? Wenn ihr einen Schlüssel habt, müsst ihr abends als letzte Person auch das Ding abschließen. So. In der idealen Welt hätte ich das nicht sagen müssen. Aber das sagen zu können, ist gut. Aber so selten wie möglich die Hierarchie zu benutzen, ist dann eben der Weg zu Dialog, Verständigung, Austausch und gemeinsam vorankommen.
Und was macht ihr da konkret? Also auch um diese großen Themen zu bewegen oder dafür mehr Akzeptanz, Sichtbarkeit, Unterstützung zu gewinnen?
Also wir haben als Uni Hamburg ja das Glück, dass wir in Hamburg sind, wo die politische Landschaft ein bisschen besser aussieht aus meiner Sicht als im Rest des Landes manchmal. Und dass wir auch ein Präsidium haben, was aus meiner Sicht viele Sachen verstanden hat und viele Weichen auch in die richtige Richtung stellt. Und das sage ich jetzt nicht, weil die meine Vorgesetzten sind, sondern weil ich das wirklich so sehe, sonst würde ich es auch nicht sagen. Und dadurch haben wir viele Probleme schon mal nicht, die andere Unis in anderen Orten haben. Und haben eher die Herausforderungen des Rahmens, zum Beispiel, dass die Gebäude uns nicht gehören, sowas. Das ist so einfach der längere Weg, den man dann gehen muss, um da eine Lösung herzustellen. Dann gibt es natürlich Dinge wie der Wunsch der Studierenden, dass wir in jedem Studiengang zwei verpflichtende Nachhaltigkeitskurse unterbringen, zum Beispiel. Ja? Mhm. Kann man irgendwo nachvollziehen. Aber es gibt die Freiheit der Forschung und Lehre. Und die wiegt schwerer als der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeitsinhalten.
Ja.
Man kann das anbieten, aber die Professoren entscheiden das. Und das ist dann eben so ein Punkt, wo man dann auch als Universität wiederum Grenzen hat, die aber vielleicht auch sinnvoll sind. Und meine Perspektive ist die, dass wir ganz viel eigentlich Übersetzungsarbeit leisten zwischen Menschen, die zwar alle Deutsch reden, aber doch manchmal eine andere Sprache sprechen. Und sich da gegenseitig kennenzulernen und zu verstehen, warum hat denn die andere Seite da vielleicht keine Möglichkeit, sich zu bewegen? Oder warum hätte sie die Möglichkeit, aber macht es nicht, weil es höhere Prinzipien gibt, die dem entgegenstehen? Das ist aus meiner Sicht der spannende Teil, wo man eben zwischen verschiedensten Leuten vermitteln muss. Und als ich angefangen habe, 1.1.23, da war das so, dass wir auf dem Campus auch sehr viel Wut hatten von Studierenden, was sich gezeigt hat in Sachbeschädigungen, Besetzungen, Drohungen, Beleidigungen, solche Sachen. Einfach, weil die Studierenden mehr konkrete Aktivitäten verlangt haben, dass die Uni tun soll, um nachhaltiger zu werden. Und manche Aktivitäten sind eben leicht möglich und manche sind eben nicht leicht möglich. Und das beiden Seiten zu erklären und damit eben auch diese Wut da rauszunehmen, das hat dann aber auch nur wenige Wochen gedauert, unter anderem durch Ansprechbarsein da auf dem Campus und ehrliches Zuhören. Und dann kriegt man viele Dinge auch geregelt. Mhm. Und ich, wie soll ich das sagen? Also, das ist schon ein Traumjob, ne? Frieden herstellen und den Laden voranbringen. Manchmal sitze ich da und kneife mich. Passiert das gerade wirklich hier? Werde ich gerade wirklich dafür bezahlt?
Wahrscheinlich gibt es auch viele Menschen, die würden sagen, die ganze Zeit nur in Konflikten zu sein und da zu reden, ist für mich kein Traumjob, aber es ist für dich auf jeden Fall eine Passung. Schön.
Ich habe gerade so einen Spezialauftrag. Es gibt nämlich auf dem Campus vier so besetzte Orte, die eben als politische Meinungsbildungsplattform dienen, aber auch einfach als Ort zum Abhängen und mal Kaffee trinken, einfach so als Freiraum, so ist auch der Begriff.
Ja.
Und das wird unterschiedlich gedeutet. Manche Menschen sagen, das muss also besetzt sein und darf sich an gar keine Regeln halten und das ist irgendwie ein gesetzesfreier Raum. Das geht natürlich nicht. Das ist eine öffentliche Universität, da hast du einfach Regeln, Brandschutz zum Beispiel. Und andere sagen, das kann irgendwie ganz geschmeidig mit der Fachschaft irgendwie so ein Raum mit Sofas sein und ein bisschen Getränken und dann war es das auch. Und ein Raum von denen musste gerade den Ort wechseln. Und zwar zweimal, und die sind da also als Gruppe stark beschädigt mittlerweile, da nur noch ein paar Reste. Und jetzt war die Frage, wie kriegt man jetzt irgendwie Frieden an dem Ort hin, wo die auch unerwünscht sind, wo die jetzt sind. Und da wusste irgendwie aus meiner Wahrnehmung, wusste niemand, was man damit so anfangen soll. Und ich habe mich dann mal gemeldet, habe gesagt, ich habe eigentlich Lust, das zu lösen und soll ich das mal nicht irgendwie mit der Gruppe annehmen? Und alle waren so, ja, okay, mach mal, ne? Mhm. Und jetzt nach vier Wochen war jetzt die erste Woche ohne Beschwerden aus dem Gebäude. Das ist schon mal gut. Und jetzt können wir hingehen und sagen, passt auf, die Gruppe hat sich eingekriegt, die benehmen sich. Wir können denen jetzt in Absprache eine Organisationsentwicklung angedeihen lassen, wo wir gemeinsam schauen, was kann die Gruppe dann eigentlich beitragen zum Campusleben. Und dann können wir einen neuen Raum denen vermitteln. Und dann haben wir den Freiraum eben gerettet und haben den Campus aufgewertet. Und das ist eine total spannende Aufgabe.
Das heißt, wie gehe ich mit Spannung um? Deine Antwort, es braucht drei Dinge, Dialog, Dialog und Dialog.
Ja, und Geduld vielleicht,
okay.
Übersetzung, Vermittlung, sowas.
Ich springe noch mal ein bisschen in diese Steuerungsebene. Mich würde noch interessieren, wie habt ihr euch für euer Streben nach mehr Nachhaltigkeit für die Uni Hamburg für Ziele entschieden? Also habt ihr gesagt, es gibt Dinge, die tun wir eh zur Nachhaltigkeit als Uni und wir wollen jetzt eher auf andere Punkte gucken. Du hast ja schon gesagt, ihr habt euch auch mit dem Thema Klimaneutralität beschäftigt. Also wie habt ihr euch Handlungsschwerpunkte gesetzt, die ihr beackern wollt?
Also es gibt natürlich Dinge, die die Uni schon vorher getan hat. Stichwort Antidiskriminierung zum Beispiel oder Stichwort Gleichstellung. Das ist seit vielen Jahren, gibt es da sehr gute Ansprechstellen und auch sehr gute Aktivitäten. Es gibt zum Beispiel auch ein Familienbüro für Studierende, die schon Kinder haben. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Die brauchen eine spezielle Beratung, spezielle Bedingungen. Sowas, da gibt es schon ganz viel, was die Uni schon macht. Aber es gibt manchmal auch Dinge, wo wir sagen, okay, da geht es noch ein bisschen besser. Also zum Beispiel bei der Berücksichtigung von Menschen mit ADHS und Autismus oder anderen nicht so sichtbaren Besonderheiten. Mhm. Da können wir noch ein bisschen besser werden. Und das passiert natürlich in Absprache mit den fahrenden Stellen. Und dann gibt es gibt es, eigentlich ist es ein fortlaufender Prozess. Also wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht vor ein paar Wochen. Mhm. Und haben die in einem Dreivierteljahr Prozess mit wirklich sehr vielen Beteiligten innerhalb der Universität gemeinschaftlich entwickelt, anstatt dass sie vom Präsidium geschrieben und bestimmt worden wäre. Ja, und das finde ich persönlich total schön, weil dann während des Entwickelns schon ein Verständnis und ein Dialog stattfinden und weil die gesetzten Ziele dann auch viel besser getragen und umgesetzt werden, wenn du sie halt gemeinschaftlich erarbeitet und beschlossen hast und versus du hättest die gleichen Dinge einfach von oben herab bestimmt, dann ist die Akzeptanz einfach nicht so gut. Mhm. Und die Nachhaltigkeitsstrategie, die hat, ich müsste jetzt nachgucken, aber also so viele Ziele, dass man sie so schnell gar nicht alle formulieren kann. Und die sind natürlich auch alle nicht in Stein gemeißelt, sondern die Organisation entwickelt sich weiter, die Wissenschaft entwickelt sich weiter, wir entwickeln uns auch weiter. Und da gibt's ganz viel, was auch im Fluss ist, wo dann nur so grob beschrieben ist, wie es aussehen soll, weil man manches auch erst auf dem Weg rausfindet. Und das ist auch ein wesentlicher Unterschied in der Steuerungsebene, den wir so ein bisschen, also wir als Abteilung machen den stärker als andere, sage ich mal so. Wir sind so, dass wir manchmal einfach erst loslaufen und im Tun lernen, wie es denn wirklich genau funktioniert. Mhm. Während manchmal so der Geist eher war, man macht erstmal ein halbes Jahr lang eine ganz genaue Planung und dann arbeitet man los, mhm, und dann verliert man aber dieses halbe Jahr und ja, der Plan ändert sich eh auf dem Weg.
Ja.
Insofern ist so dieses Hands-on und einfach mal losarbeiten ist auch charakteristisch für uns als Abteilung, aber auch für die ganze Uni.
Mich würde noch interessieren, wie erlebst du Einbindung und Dialog mit einer Organisation, die auch so groß ist und so komplex ist und genau so unterschiedlich, ne? Also Verwaltungsbereiche in der Uni stelle ich mir ganz anders vor als die Fakultäten, die alle unterschiedlich sind, die sehr autonom sind. Also was sind da eure Erfahrungen? Wie gelingt das da, in Dialog, in Austausch zu gehen, in die Einbindung zu gehen?
Also da hat Laura viel mehr gemacht als ich bisher. Also in der Breite mit den Fakultäten zum Beispiel. Deswegen ist mein Erfahrungsschatz da ein bisschen begrenzt. Aber ich würde es mal so formulieren, dass es in den meisten Fällen darum geht, erstmal ein Verständnis für den Begriff Nachhaltigkeit herzustellen, mhm, weil der nicht allen Menschen direkt klar ist, was es eigentlich heißt. Und dann zu überlegen, was heißt es denn jetzt konkret in diesem Zusammenhang für die Anwendung? Wo kann man denn Dinge anders machen? Wo sind sie auch schon gut? Was ist da die Perspektive? Und dann ist es oft auch eine Frage von Übersetzen. Ich habe zum Beispiel mit einem Handwerker gesprochen. Der fand dieses ganze Thema Klimaerwärmung ja gar nicht so glaubwürdig und das sei ja alles eine Erfindung und so weiter.
Ja.
Und dann haben wir gemeinsam mit dem Zollstock einen Balken erstmal geschätzt, einen Holzbalken. Wie lang ist denn der? Was schätzt du denn? Haben wir beide geschätzt. So, dann hatten wir verschiedene Meinungen. Dann haben wir den gemessen und dann war die Meinung eigentlich vorbei, weil dann haben wir jetzt ein Messergebnis. Ja? Und so habe ich es ihm erklärt, dass er gerne ins Gebäude nebenan gehen kann zu Alex und Stefanie, die das nämlich messen. Und wenn er Fragen hat, dann soll er die fragen. Aber um in seinem Bild zu bleiben, war der Zollstock das, was die Diskussion dann beendet. So.
Ja. Wenn ich jetzt ein Zwischenfazit ziehe nach unserem Gespräch, hätte ich den Eindruck, es gibt drei Good Practices, die ihr da eigentlich habt. Das eine ist, so ein Thema wie Nachhaltigkeit auch in die Steuerungsebene zu kriegen, so wie ihr das ja auch mit den Rollen im Präsidium habt. Das andere ist Dialog, Dialog, Dialog. Und das dritte ist es, dann auch einfach pragmatisch zu sein und Dinge einfach zu machen und nicht nur Konzepte zu bauen. Ist das eine okay Zusammenfassung von dem, was du gesagt hast?
Perfekt, hätte ich nicht besser machen können.
Die provozierende Abschlussfrage dann. Jetzt könnten Leute zuhören und sagen, ja, Hochschule ist ja einfach auch ein besonderes Feld. Für uns als Wirtschaftsorganisation steckt da nichts drin oder ist das wahrscheinlich gar nicht übertragbar? Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben?
Ich hatte jetzt gestern so einen schönen Tut gesehen, also auf Mastodon, das ist so das non-kommerzielle Twitter, schrieb jemand, wir sind als Unternehmen dann wettbewerbsfähiger, wenn wir unsere eigenen Lebensgrundlagen verbrennen.
Und würdest du da einen Haken dran machen?
Ist natürlich ironisch, aber was ich sagen will ist, du kannst natürlich als sogenannter Konservativer weitermachen wie bisher, mhm, und dadurch letztlich dazu beitragen, dass der Planet immer weniger lebensfähig für uns als Menschen und auch viele Tiere wird.
Ja.
Du kannst aber auch als echter Konservativer vorgehen und sagen, wir wollen eigentlich, conservare ist ja lateinisch erhalten und bewahren. Wir wollen also diesen Planeten erhalten und bewahren. Dafür müssen wir ein paar Dinge tun. Und wenn wir nicht allzu doof sind als Menschheit, dann tun wir die auch. Und dann drehen wir diese Erderhitzung und Artenausrottung vielleicht wieder in etwas Positiveres um. Aber wir können uns auch entscheiden, das nicht zu tun. Dann wird es für folgende Generationen noch übler, als es jetzt schon für viele Menschen ist, auf diesem Planeten zu leben.
Uwe, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und genau, viel Erfolg für eure weiteren Aktivitäten an der Uni Hamburg.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Die ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
Das war unser OSBI-Podcast, die ZukunftsmacherInnen. Alle OSBI-Podcast-Beiträge finden Sie unter osbi-i.com und auf allen bekannten Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.